Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindliesbacher im Rahmen der Stiftshütte heute über den Rauchopferaltar. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Samuel Rindliesbacher die Botschaft weitergeben und sein Thema lautet der Brandopferaltar. Es ist eine weitere Fortsetzung aus seiner Predigtreihe über die Stiftshütte, der Rauchopferaltar heute Morgen. Wir möchten aus der Schrift lesen und zwar lese ich die Verse aus Hebräer 9, Vers 11 bis 14. Hebräer 9, Vers 11 bis 14. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güte durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder weiterfahren können mit der Stiftshütte. Es wird das zweitletzte Thema sein in Bezug der Stiftshütte. Also heute keine zeitkritische Botschaft, sondern eine Botschaft aus der Stiftshütte. Und ihr habt vielleicht auch gemerkt, das wurde schon in der Gebetsstunde gesagt, dass man sich oft verwechselt mit dem Brandopferaltar und dem Rauchopferaltar. Es ist so, dass man in der Stiftshütte zwei Altäre findet. Der eine Altar stand vor der Stiftshütte, dem eigentlichen Gebäude. Das war der Brandopferaltar. Und der Rauchopferaltar, der stand im Heiligtum drin selber, also im Gebäude, und war von außen nicht sichtbar. Zwei Altäre, die in ihrer Form ganz verschieden waren. Die waren auch verschieden in den Opfern, die darauf geopfert wurden. Und sie waren auch verschieden in dem Standort und in ihrer Bedeutung. Heute Morgen geht es ja um diesen Rauchopferaltar und ich möchte es vorausschicken, es geht in diesem Rauchopferaltar, ich werde es in dieser Beziehung auslegen, auf die Person und das Werk des Herrn Jesus Christus als Hohepriester für uns. Der Größere, der Imposantere, den man schon von Weitem gesehen hat, oder wenigstens den Rauch, der aufstieg, das war dieser Brandopferaltar. Er stand vor dem eigentlichen Gebäude der Stiftshütte. Er war hergestellt aus Eisen oder Bronze oder Erz. Er war leicht erhöht auf einer Rampe stehend. Da konnten die Priester dann auf dieser Rampe hochgehen und das Opfer auf diesen Altar legen. Tag und Nacht brannte auf diesem Altar das Feuer. Es heißt in 3. Mose 6, Vers 2, Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz über den Brandopfer. Das Brandopfer soll bleiben auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis zum Morgen. Und es soll des Altars Feuer brennend darauf erhalten bleiben. Also Tag und Nacht brannte auf diesem Brandopferaltar das Feuer. Es durfte nie erloschen. Auf diesem Altar wurden die verschiedensten Opfer geopfert. Zum Beispiel Schafe, Ziegen, Rinder, Tauben, aber auch noch ganz andere Opfer, Opfer ohne Blut. Und darüber lesen wir in 3. Mose 1, also 2, Vers 1 bis 2. Da gibt der Mose dem Aaron den Befehl, wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, so soll es vom feinsten Mehl sein. Und es soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen und es bringen zu den Priestern, zu den Söhnen Aarons. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und dem Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Dieser Brandopferaltar war ähnlich wie ein großer Schlachthof. Wenn ich schon mal im Schlachthof gewesen war, in Zürich, da hat nichts zu tun mit romantischer Atmosphäre oder Ästhetik. Und ich denke, für jeden Tierschützer wäre es heute der größte Horror. Da wurden Tausende und Abertausende von Tieren geschlachtet. Und als der Salomo den Tempel einweihte, da lesen wir 2. Chroniker 7, Vers 4 bis 5, was der Salomo alles opferte, anlässlich der Einweihung des Tempels. 22.000 Rinder, 2. Chroniker 7, 4 bis 5, 22.000 Rinder und 120.000 Schafe opferte der König Salomo. Und so weihte der König und das ganze Volk des Haus Gottes ein. Für unser heutiges Empfinden mag eine solche Schlechterei, ich sage Schlechterei in Anführungs- und Schlussstrichen, übertrieben sein, maßlos sein, sinnlos und sogar abstoßend. Und doch, der Brandopferaltar soll in unseren Augen keine falsche Idylle erzeugen, soll keine romantischen Gefühle wecken und soll auch gar keine heile Welt vortäuschen. Der Brandopferaltar zeigt mit all diesen Opfern, die darauf geopfert wurden, zeigt uns die ganze Tragweite der Sünde auf. So sieht der lebendige Gott die Sünde, dass 12.000 Rinder geschlachtet wurden, 120.000 Schafe. All das viele Blut, all diese Opfer. Und doch, sie können keine Sünde vergeben. Die Bibel sagt uns, dass all die Sünde des Alten Testaments nur zugedeckt war. Es heißt in Hebräer 9, Vers 13 und 14, das Blut von den Böcken und Stieren, es reinigt nur äußerlich. Es deckt zu, aber es vergibt nicht schlussendlich. Die Opfer, die Tiere, und ich denke, wenn ihr eine Ahnung habt oder schon mal gesehen habt, wenn man ein Tier verbrennt, wie das stinkt, fürchterlich. Die Hitze, das Feuer, die Unmengen von Blut, sie sind alle ein Hinweis auf was? Nämlich auf Golgatha, auf das Kreuz des Herrn Jesus Christus. Wie er stirbt, wie er leidet. Golgatha ist der einzige Ort, und das möchten all diese Opfer im Alten Testament sagen, sie können nicht Sünde vergeben. Sie können nur hinweisen auf einen, auf Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus, er wurde das Opferlamm für dich und für mich am Kreuz. Er nahm deine und meine Sünden auf sich. Heute haben viele dieses Kreuz um den Hals hängen. Sie wissen aber nicht, dass dieses Kreuz ein Zeichen der Schande ist. Ein Zeichen der Strafe, ein Zeichen des Zornes und des Gerichtes und ein Zeichen, dem schlussendlich viele widersprechen. 120.000 Rinder, 120.000 Schafe musste der Salomo schlachten und all das konnte nicht Sünde vergeben. Warum denn? Ein anderer kam, ein anderer musste kommen, um für deine und für meine Sünden zu bezahlen. Dieser andere, er kam und heißt Jesus Christus. Er hat all unsere Sünden auf sich genommen. Er hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. Er hat sein Blut für uns vergossen. Der Brandopferaltar, der sagte das eine, wir alle zusammen, wir brauchen Jesus. Ohne Jesus Christus werden wir mit unserer Sünde nicht fertig. Ohne Jesus Christus gehen wir in die ewige Verdammnis. Wenn wir ohne Christus versuchen, mit unserer Sünde fertig zu werden, macht schlussendlich die Sünde uns fertig. Der Brandopferaltar, er sagt uns, komm doch zu Jesus. All die Anstrengungen des Alten Testaments können nichts auswirken. All diese viele Tausenden von Opfern können keine Sünde vergeben. Das kann nur einer, nämlich Jesus Christus. Das sagt der Brandopferaltar, der erste Altar, wenn man in diese Stiftshütte hineinkommt. Das Gegenstück von diesem Brandopferaltar, haben wir schon gesagt, stand im Inneren der Stiftshütte. War nur den Priestern bekannt, nur sie kannten ihn, sie sahen ihn. Er war verdeckt und niemand konnte ihn ansehen. Über diesen Rauchopferaltar wollen wir das lesen, 2. Mose 30, die Verse 1 bis 9. 2. Mose 30, 1 bis 9. Hier stellt uns die Bibel diesen Rauchopferaltar vor. Er zeigt uns die Größe, er zeigt uns auch das, was darauf geopfert werden sollte. 2. Mose 30, Vers 1 bis 9. Und du sollst auch einen Räucheraltar machen aus Akazienholz. Eine Elle lang und ebenso breit, viereckig und 2 Ellen hoch. Also hier sieht man die Maße, da war die Höhe war größer als die Breite und die Tiefe. Auch hier schon ein Hinweis auf die Bedeutung. Dieser Rauchopferaltar war gedacht in der Verbindung von Menschen zu Gott. Ausgerichtet auf den Himmel. Und du sollst ihn mit feinem Golde überziehen. Seine Platte und seine Wände ringsherum und seine Hörner. Und du sollst einen Kranz von Gold ringsherum machen und 2 goldene Ringe unter dem Kranz zu beiden Seiten, dass man Stangen hineintue und ihn damit trage. Die Stangen sollst du auch aus Akazienholz machen und mit Gold überziehen. Und du sollst ihn setzen vor den Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetze hängt, und vor den Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetze ist, wo ich dir begegnen werde. Und Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk, jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk darauf tun, auch kein Brandopfer, kein Speisopfer oder Trankopfer darauf opfern. Also die Unterschiede in dem ersten Altar mit diesem zweiten Altar waren auch in der äußeren Form, in dem Material, wie er hergestellt wurde, in den Opfern, die darauf verbrannt wurden und auch dem Ort, wo er stand. Der Rauchopferaltar, haben wir schon gesagt, war in seinen Ausdehnungen mehr auf den Himmel ausgerichtet. Er zeigt nach oben auf die Bestimmung des hohen Priesters, ausgerichtet auf den lebendigen Gott. Er war hergestellt aus Gold. Und dieses Gold zeigt uns, dass ein Preis bezahlt wurde. In 1. Petrus 1, 18 und 19 heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem nichtigen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Das sagt uns dieses Gold, mit dem dieser Altar hergestellt wurde. Die Opfer, die darauf verbrannt wurden, sie haben nichts zu tun mit den Opfern des Brandopfersaltars. Hat nichts zu tun mit Blut, hat nichts zu tun mit Tränen, mit Schweiß, gar nichts. Sondern hat zu tun mit einem Wohlgeruch von einem lebendigen Gott. Das heißt, in Matthäus 3, Vers 17, als der Herr Jesus aus dem Jordan heraufsteigt, da kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genau das sagt uns auch dieser Rauchopferaltar im Inneren der Stiftshütte. Es ist ein guter, ein wohlriechender Duft in den Augen des allmächtigen Gottes. Das hier sagt dieser Rauchopferaltar. Und als viertes sagt uns dieser Rauchopferaltar, was es mit dem Altar auf sich hat. Nämlich, dass wir einen hohen Priester haben, der ins Heiligtum, ins Allerheiligste hineinging und sich für uns verwendet, Tag und Nacht. Jeden Morgen und jeden Abend muss der Priester da Kräuter drauflegen. Und der Freddy hat es schon gelesen, Hebräer 9, Abvers 11, da heißt es, Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen. Und er hat eine ewige Erlösung erfunden. Dieser Rauchopferaltar weist uns hin auf Jesus in seinem Dienst für dich und für mich, für seine Gemeinde. Jeden Morgen und jeden Abend musste der Priester da Rauchopfer nehmen und auf diesem Altar verbrennen. Es gab ja eine ganze Menge von Priestern und jeder Priester hätte gern dieses Amt ausgeübt. Da kamen sie morgen früh zusammen, alle diese Priester, und dann wurden die Lose geworfen. Auf welchen Mann fällt heute das Los, damit er hineingehen darf in das Heiligtum und da opfern kann? Dieses Los wurde dann gezogen, und dann lesen wir in Lukas 1 ab Vers 5. Auch hier wird dieses Los gezogen, und dann fällt die ganze Verantwortung auf den Zacharias. Wir lesen miteinander Lukas 1 ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, da lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit dem Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlechte Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf. Also er musste von seiner Heimatort nach Jerusalem ziehen, um da den Priesterdienst auszuüben. Da hat man das Los gezogen und das Los fiel dieses Mal auf den Zacharias, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Also hier berichtet uns schon dass auch das Neue Testament, dass das Los geworfen wurde, um den Priester zu bestimmen, der im Tempel dieses Rauchopfer darbringen durfte. Der Rauchopferaltar war im Gegensatz zum Brandopferaltar aus einem Edelmetall gefertigt, aus Gold. Er stand direkt vor dem Allerheiligsten. Das Allerheiligste beinhaltete ja die Bundeslade. Und in der Bundeslade drin, da war das Gesetz, der Stab des Aaron, der Krug mit Manna, können wir nachlesen im Hebräerbrief. Und das Ganze wurde getrennt durch einen Vorhang. Niemand durfte da hineingehen, als nur einmal im Jahr der hohe Priester. Und genau dieser Vorhang, der spaltete sich von oben an bis unten aus, als der Herr Jesus am Kreuze hing und sterbend ausrief: Es ist vollbracht. Dieser Vorhang, der den Rauchopferaltar und die Bundeslade voneinander trennte, dieser zerriss von oben an bis unten aus. Wir lesen über diesen Rauchopferaltar Folgendes noch. 2. Mose 30, Vers 7 bis 9. Da heißt es: Und Aaron soll alle Morgen wohlriechendes Räucherwerk darauf anzünden. Wenn er die Lampen zurichtet, so soll er räuchern. Desgleichen, wenn er in den Abendstunden die Lampen anzündet, soll er auch solches Räucherwerk anzünden. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn in euren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk darbringen, auch kein Brandopfer, kein Speisopfer, kein Trankopfer und so weiter. Jeden Morgen und jeden Abend kostbares Räucherwerk. Ein Wohlgeruch von dem lebendigen Gott. Und dieses Räucherwerk war hergestellt aus den verschiedensten Gewürzen. Wohlriechende Gewürze, 2. Mose 30, ab Vers 34, wohlriechende Gewürze, Räuchermuschel, Weihrauch und so weiter. Zu gleichen Teilen heißt es dann weiter: Und mache Räucherwerk daraus. Würzwerk, ein Werk des Salbenmischers, gesalzen, rein und heilig. Heilig sollte das sein. Und auch der Altar, worauf das verbrannt wurde, wird im Speziellen benannt, dass dieser Altar speziell heilig sei. Speziell rein. 2. Mose 30, Vers 10. Der Altar ist in einem besonderen Maße heilig. Er gehört mir, dem Herrn. Dieser Rauchopferaltar hat nichts zu tun mit den Menschen, sondern hat zu tun mit dem hohen Priester, der in Verbindung tritt für das Volk vor Gott. Dieser Altar war heilig, speziell für Gott zugerichtet. Alles, was darauf verbrannt wurde, war für den Herrn bestimmt. Und es weist uns darauf hin, auf die Person, das Wesen und das Werk des Herrn Jesus. Jesus Christus wurde für dich und für mich zum hohen Priester. Sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst, alles, was er tat auf dieser Erde, war bestimmt als Opfer für seinen Vater. Und darum heißt es auch Psalm 45, Vers 3, du bist schöner als die Menschenkinder. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen, weil Gott dich auf ewig gesegnet hat. Dieser Rauchopferaltar weist uns hin auf Jesus, wie er ist ohne einen Fehler, ohne einen Flecken, ohne eine Runzel, ein Wohlgeruch für ihn, den lebendigen Gott. Und die Gewürzmischung, die da zubereitet wurde und verbrannt wurde auf diesem Räucheraltar, war eine Gewürzmischung, die nicht kopiert oder hergestellt werden durfte. Jeder, der es dennoch tat, der musste mit dem Tode bestraft werden. Das lesen wir in 2. Mose 30, ab Vers 37. Und von dem Räucherwerk, das nach diesen Vorschriften gemacht wird, sollt ihr euch keines nachmachen, sondern es soll dem Herrn heilig sein. Wer es nachmacht, um daran zu riechen, der soll von seinem Volk ausgerottet werden. Warum denn? Weil nur Jesus Christus der Wohlgeruch ist von dem lebendigen Gott. Nur er hat das Maß erfüllt. Und wir selber, wir können uns noch so anstrengen, wir können uns noch so abmühen, wir werden nie diesen Wohlgeruch von dem Vater sein. Nur wenn wir in Jesus Christus sind, nur wenn er uns gerecht spricht, nur wenn er kommt und sagt, schau einmal, ich habe dich geheiligt, ich habe dich gereinigt, du bist mein. Der Maßstab, der zählt von dem lebendigen Gott, ist allein Jesus Christus. Und wir Menschen, wir sollen und wir dürfen uns nie vergleichen mit irgendetwas, sondern nur mit Jesus Christus allein. Wir Menschen, wir müssen aber auch erkennen, an Betracht dieses Rauchopferaltares, dass wir vor Gott nie genügen, so wie wir sind. Wir können uns noch so anstrengen. Wir müssen dennoch sagen, ich bin ein Sünder und ich bin in Sünder geboren und ich werde in Sünden sterben. Aber da ist einer, der dich und der mich gerecht spricht. Psalm 51, Vers 7 heißt es, siehe, ich bin in Sünder und ich bin in Sünden geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Vor Gott, sagt uns dieser Rauchopferaltar, können wir nichts bringen. Wenn wir es dennoch tun, heißt es, wie dieses Rauchwerk, er muss sterben, weil unsere Gerechtigkeit ist von dem lebendigen Gott wie ein unflätiges Kleid. Es reicht nicht. Ein anderer muss kommen. Einer, der uns gerecht spricht. Und es ist einer da. Der hohe Priester, Jesus. Der Herr Jesus, er sagt dir und er sagt es mir, ich habe für dich bezahlt. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Mein Blut ist für dich geflossen. Und der hohe Priester, er war eingesetzt für die Menschen vor Gott. Und so ist Jesus eingesetzt für dich von dem lebendigen Gott. Und er spricht dich gerecht, wenn du in Jesus bist. Wenn du zu Jesus gekommen bist. Wenn du Jesus dein Leben und deine Sünden gebracht hast. In Hebräer 5, Vers 1 heißt es, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott. Und so ist Jesus für dich und für mich eingesetzt worden zum Dienst vom lebendigen Gott. Im Alten Testament hat immer wieder der hohe Priester gewechselt. Er starb. Er selber war unvollkommen, er selber musste Opfer für sich selber bringen. Er war ein Mensch, so wie du und ich, mit Fehlern und Sünden. Aber Jesus Christus war ein und ist ein hoher Priester, der nie gesündigt hat, der den Wohlgeruch des Vaters hat. Er ist vollkommen. Er ist ein hoher Priester geworden nach dem Hebräerbrief, nach der Ordnung Melchisedeks, ohne Anfang und ohne Ende. Und er kann dich gerecht sprechen. Er kann sich für dich verwenden. Und dieser Jesus, er ändert sich nicht, er bleibt gleich. Dieser Jesus, er will auch dein Hohepriester sein. Er will sich für dich verwenden. Er will sich für dich einsetzen. Und er bittet sogar für dich. In Johannes 17, Vers 9 heißt es, da betet Herr Jesus sein hohepriesterliches Gebet für dich vor dem Vater. Er bittet, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Ich bitte nicht, dass du aus der Welt nehmest, sondern dass du bewahrst von dem Argen. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus steht für dich ein. Er bittet für dich. Und wenn du dich heute bekehrst, hat Jesus schon für dich gebeten. Brauchen wir denn einen hohen Priester? Wir brauchen es. Sehr dringend, denn wir selber können Gott nichts bringen. Unmöglich. Unsere Gerechtigkeit, sagt die Bibel, ist wie ein unflätiges Kleid, wie ein schmutziger, dreckiger Lumpen. Wir brauchen einen, der uns gerecht spricht vor Gott. Und auch wenn wir Kinder Gottes sind, da brauchen wir jeden Tag einen hohen Priester, der morgens und abends das Rauchwerk für uns verbrennt, ein Wohlgeruch ist vor Gott. Warum brauchen wir das denn? Weil wir einen Ankläger haben, der uns verklagt Tag und Nacht vor Gott. Der Teufel hat ein großes Hobby. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. In ihm war die Lüge zuerst gefunden, aber er hat noch ein großes Hobby und das heißt, er verklagt dich, wenn du ein Kind Gottes bist, Tag und Nacht von dem lebendigen Gott. Er hat nichts Besseres zu tun. Und da kommt er von einem lebendigen Gott und er verklagt uns, so sagt es uns die Bibel. Und er sagt, da hast du gesehen, der Samuel ist wieder in Sünde gefallen. Der Ernst hat seine Nase blutig geschlagen, hat Dinge angeschaut, die nicht richtig waren. Der Teufel kommt und sagt, schau einmal, wie diese doch heucheln. Sie wollen Christen sein. Sie wollen mit Jesus gehen und doch fallen sie immer wieder. Ihr Leben stimmt nicht mit dem überein, was sie zu glauben bekennen. Schau einmal, wie schnell es da wieder böse wird. Der alte Mensch kommt wieder nach vorne. Ach, die sind doch nur fromm. Alles nur so fromme Heuchelei. So sagt es der Teufel Tag und Nacht vom lebendigen Gott. Er ist der Ankläger der Brüder. Tag und Nacht, Stunde um Stunde. Ich denke, der Teufel ist ein vielbeschäftigter Mann. Er klagt uns alle an. Aber wir haben einen, der für uns vor Gott eintritt. Der uns gerecht spricht. Er ist ein Mittler. Und es ist nicht Maria, sondern es ist Jesus Christus. In 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Er ist unser hoher Priester. Er spricht uns gerecht. Er kommt von einem lebendigen Gott, von seinem Vater. Und wenn der Teufel dasteht und sagt, hast du gesehen, was der Samuel gemacht hat? Hast du gesehen, was die Renate und wie sie alle heißen getan haben? Da kommt der Herr Jesus und sagt, Vater, der Teufel, er klagt an, aber er hat kein Recht. Er sagt, Vater, ich habe für diese bezahlt. Ich habe teuer bezahlt mit meinem Leben und mit meinem Blut. Und dann zeigt der Herr Jesus seine durchbohrten Hände, seine durchbohrten und durchschlagenen Füße und seine durchstochene Seite. Und er sagt, das habe ich alles getan für die, die nun angeklagt werden vom Teufel. Und der Herr Jesus, er zeigt seine Hände und er sagt, in diese meine Hände habe ich sie eingegraben. In alle Ewigkeit gehören diese mir. Und wenn der Teufel noch so anklagt, einer ist größer und er spricht uns gerecht. Er sagt, du bist sein Eigentum, du bist vollkommen gemacht worden in Jesus Christus, ein für allemal. Und dann sagt er, und Vater, und wenn sie doch in Sünde fallen, ich weiß, sie sind nicht perfekt, aber ich habe sie geheiligt. Ich vergib ihnen, ich reinige sie. In meinem teuren Blut ist der Kaufpreis. Und dann muss der Teufel schweigen. Er weiß, dass einer der Größere ist. Er hat nichts mehr zu sagen, weil Jesus uns gerecht spricht. Gerecht mit seinem Blut. Er hat bezahlt. Er hat alles gegeben. Und wenn ich all das sehe, ich sehe meine eigene Schwachheit. Ich sehe mein Versagen, ich sehe meine Not. Und ich weiß, dass der Teufel mich anklagt. Aber ich sehe Jesus, der himmlische Hohenpriester. Und er spricht mich gerecht. Er setzt sich für uns ein, für mich. Und er sagt, ja Samuel, du bist in meinen Wunden gereinigt. Mein Blut ist für dich geflossen. Du bist mein in alle Ewigkeit. Und dann dürfen wir die Bibel aufschlagen und wir dürfen lesen, Römer 8, Abvers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann da wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat uns für ihn, für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Das ist der Dienst und die Aufgabe des himmlischen Hohenpriesters. Jesus Christus spricht uns gerecht. Er vertritt uns. Da kann niemand mehr anklagen. Oder doch? Kann uns wirklich nichts anklagen? Ich hatte vor einiger Zeit ein Telefon mit einem Mädchen, hat mir angerufen und gesagt, du Samuel, ich habe ein riesengroßes Problem. Und dieses Mädchen ruft mir öfters mal an und fragt, hat sie mich gefragt, weißt du, ich könnte einen Computer kaufen, aber dieser Computer hat einem Ungläubigen gehört und hat nicht immer ganz saubere Sachen darauf gemacht. Darf ich das? Dieses Mädchen hat immer Probleme oder sehr oft Probleme mit seinem Gewissen. Das Gewissen, es klagt an, Tag und Nacht. Sie hat so ein empfindliches Gewissen. Wenn sie in ein Dorf reinfährt und nicht gerade auf 50 Runden ist, schlägt sie schon das Gewissen. Sie macht sich so viele Selbstvorwürfe und sie kann gar nicht richtig froh werden. Und es gibt, dass Menschen so ein empfindliches Gewissen haben. Sie wissen, Jesus liebt mich. Jesus hat mir vergeben. Jesus hat mich angenommen, ich bin auf ewig errettet. Und doch kriegen sie nie Ruhe von ihrem so sensiblen und empfindlichen Gewissen. Es verklagt sie Tag und Nacht. Ich bin froh, dass der Herr uns das Gewissen gegeben hat. Aber es gibt auch so Menschen, die haben nie Ruhe. Die kommen nie zur Ruhe, weil ihr Gewissen sie fälschlicherweise anklagt. Und gerade diesen Christen, darf man sagen, wir haben einen hohen Priester, der uns vor Gott vertritt, der für uns einsteht. Denn es heißt in 1. Johannes 3, Vers 20, wenn uns unser Herz verdammt, und andere Übersetzungen sagen, wenn uns unser Gewissen verdammt, Gott ist größer als unser Herz und er erkennt alle Dinge. Wenn wir unsere Sünden bekannt haben, mögen sie noch so groß gewesen sein, in der Vergangenheit oder heute, und uns der Teufel dennoch anklagt, dann dürfen wir wissen, wenn uns unser Herz verdammt, unser Gewissen anklagt, Gott ist größer und er erkennt alle Dinge. Wir dürfen lernen, ihm zu vertrauen, auf ihn zu schauen. Er ist unser hoher Priester und er tritt für uns ein. In 1. Johannes 3, Vers 20 habe ich schon gesagt, unser Gewissen verklagt uns. Lass dich dein Gewissen nicht in Ruhe. Du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Du weißt, es ist alles bezahlt. Du weißt, ich habe alles bekannt. Und es lässt dir keine Ruhe. Es kommen immer wieder alte Dinge nach vorne. Dann ist einer da, der dich gerecht spricht. Und dann darfst du zu Jesus kommen und zu Jesus sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir vergeben hast, dass ich dein Kind bin, dass ich gereinigt bin und das alte Gewissen, das mich anklagt, es ist nur der Teufel. Ich halte mich, Herr Jesus, an dich allein. Diese Christen, die dürfen lernen, weniger auf ihr Gewissen zu hören, und mehr auf das Wort Gottes zu achten. Denn das Gewissen ist nicht die letzte Instanz. Das Gewissen, es ist relativ. Der Kannibale frisst seinen anderen Kannibalen und sein Gewissen schlägt ihm nicht. Und es gibt Christen, die können mit 100 Sachen durch ein Dorf fahren und ihr Gewissen schlägt ihr auch nicht. Und dann müssen wir lernen, uns zu orientieren am Worte Gottes. Unser Gewissen zu schärfen am Worte Gottes und nicht im falschen Sinn. Wenn wir ein sensibles Gewissen haben, dann achten wir mehr aufs Wort Gottes, das uns gerecht spricht. Wenn wir ein zugegrabenes Gewissen haben, dann lernen wir ganz neu aufs Wort Gottes. Und das heißt, dass wir uns der Obrigkeit unterstellen sollen. 50 innerorts, 80 außerorts, 120 auf der Autobahn. Ich fahre nicht immer leicht. Ja. Gerade vor 2 Monaten habe ich wieder eine Buße gekriegt. Vor einiger Zeit haben wir Traktate verteilt. Es war im Rotlichtmilieu. Und dann kommt ein Mann aus so einem Etablissement raus, gebe ihm ein Traktat und sagte mir, ja, weißt du, ich bin auch Christ. Ich gehöre auch Jesus. Das Gewissen kann wie ein Gummiband sein. Wir müssen lernen, uns zu orientieren an Jesus Christus und an seinem Wort. Für die Menschen, denen ihr Gewissen Tag und Nacht schlägt, halte dich an Jesus, an unseren himmlischen hohen Priester. Wenn der Teufel uns anklagt, halten wir uns an ihn. Er spricht uns gerecht. Er hat sich gegeben als ein reines, unbeflecktes Opfer. Ein Wohlgeruch für den Herrn. Und darum sagt auch der Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 14 bis 15, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der seinen Weg durch die Himmel genommen hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasset uns festhalten an unserem Bekenntnis. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwächen kein Mitleid haben könnte, sondern einer, der in jeder Hinsicht ebenso versucht ist wie wir, aber nie gesündigt hat. Halten wir uns an ihn, er spricht uns gerecht. Er ist unser Vorbild. Hebräer 2, Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Er versteht dich, er begreift dich und er will dir helfen. Und er musste in allen Stücken den Brüdern gleich werden, dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Der Brandopferaltar und der Rauchopferaltar gehören eng zusammen. Am Brandopferaltar, das ist das Kreuz auf Golgatha, hat Jesus bezahlt. Er wurde, wir haben gelesen, Hebräer 2, Vers 17, er musste in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte. Am Kreuz von Golgatha wurde er dein und mein hoher Priester. Er kann dich verstehen. Und wenn nun der Teufel kommt und anklagt, dann geh zum Kreuz auf Golgatha. Dann geh auf deine Knie und sag, Herr Jesus, danke, dass du bezahlt hast. Danke, dass du alles meine Schuld vergeben hast. Und danke, Jesus, auch wenn der Teufel mich anklagt. Du bist größer und du sprichst mich gerecht. Und jetzt, wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und vielleicht gibt es auch solche hier, die haben Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen. Die wissen, meine Sünden sind noch nicht vergeben. Meine Schuld ist noch nicht getilgt. Mein Gewissen klagt mich noch zu Recht an. Dieser hohe Priester will auch dein hoher Priester werden. Er hat auch für dich am Kreuz von Golgatha bezahlt. Wenn du zu Jesus kommst, er vergibt dir gerne deine Schuld. Er reinigt gern dein Gewissen. Und wenn Jesus die Sünden vergibt, dann schmeißt er sie dahin, wo es am tiefsten ist und wo niemand mehr nachgraben kann und wo auch der Teufel kein Anrecht mehr hat, aufzudecken und zu sagen, das und jenes hat er getan. Kennst du Jesus? Ist Jesus dein persönlicher Heiland? Dein hoher Priester, der für dich gestorben ist? Der sein Blut und sein Leben gegeben hat. Wenn nicht, dann wird dich dein Leben lang dein Gewissen anklagen. Und in der ganzen Ewigkeit wird dich dein Gewissen anklagen, weil du nie zu Jesus gekommen bist mit deiner Schuld und deine Schuld bekannt hast. Aber heute Heute ist die Möglichkeit, dass du zu Jesus kommst und den ganzen Sündenmist deines Lebens einfach mal auspackst und Jesus sagst. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, der Herr Jesus, treu und gerecht, dass er deine und meine Sünden vergibt und reinigt von all unserer Schuld. Willst du es nicht heute tun? Heute, sagt die Bibel, ist der angenehme Tag. Heute ist der Tag des Heils. Der Herr Jesus, er ruft. Hörst du seine Stimme? Und stille werden und beten. Herr Jesus, du rufst immer wieder ganz neu. Du rufst Menschen zu dir. Und wir haben dich auch gebeten, Vater, dass du zum Sohne ziehst. Dass Menschen sagen ja und erkennen, ja, ich bin ein Sünder. Und so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Meine Sünde, mein Gewissen klagt mich an. Und dann sagst du, Herr Jesus, du lädst ein, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Herr Jesus, du willst vergeben. Denn du hast dir dein Blut und dein Leben gegeben für mich und für uns. Und für jeden, der heute hier sitzt. Für jeden, dessen Gewissen ihn anklagt, zu Recht anklagt. Und Herr Jesus, danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Und wenn jetzt jemand hier sitzt, in diesem Saal, und er weiß, ich soll auch mein Leben Jesus geben, dann tu es doch jetzt. Gib dein Leben dem Herrn Jesus. Sag doch dem Herrn Jesus, ja, Jesus, ich bin ein Sünder. Und so wie ich bin, kann ich vor dir nicht bestehen. Ich komme zu dir, Herr Jesus. Du hast dein Leben und dein Blut gegeben, um meine Sünden zu vergeben, um meine Schuld zu vergeben, abzuwaschen. Herr Jesus, vergib du mir all meine Sünden. Und Herr Jesus, dann komm auch in mein Herz hinein. Komm in mein Leben hinein. Sei du mein Herr. Sei du mein Meister. Sei du mein Führer. Sei du mein Gott. Und ich will mein Leben ganz dir geben. Für dich. Und ich will dir nachfolgen. Und Herr Jesus, erfülle du mein Herz mit deinem Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus, dass du das alles tust. Und du sagst in deinem Wort, siehe, stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und auftut, zu dem werde ich hineingehen und Abendmahl mit ihm halten. Danke, Herr Jesus, dass du das auch heute Morgen tust. Und darüber beten wir dich an und preisen dich. Amen.
Wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Lied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?
In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindliesbacher soeben im Rahmen der Stiftshütte heute über den Rauchopferaltar. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!